Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
In dieser Dienstagnacht im Deutschlandfunk Kultur. Das ist auch die Zeit der Gärten und Parks, wo man Menschen treffen kann und gleichzeitig Abstand hält, wenn es nicht zu voll ist. Am besten natürlich in Parks, die so besonders sind wie der Water Garden von Junya Ishigami in Toshigi, nördlich von Tokio. Der steht, dieser Garten, nämlich dort, wo früher ein Reisfeld war, und nutzt einfach dessen Bewässerungssysteme, um dutzende kleine Teiche zwischen die Bäume zu setzen, zwischen denen man sich auch noch bewegen kann. Dafür bekommt dieser Landschaftsarchitekt Junya Ishigami den zum ersten Mal vergebenen Architekturpreis der dänischen Obel-Stiftung, die ihr Geld mit Tabakprodukten gemacht hat. Und von heute an auch eine Ausstellung in Berlin. In der Jury für diesen Preis sitzt der deutsche Philosoph Willem Vossenkohl. Guten Abend.
Guten Abend, Herr Balzer.
Also, das sind hunderte umgepflanzte Bäume, zwischen denen 160 verschiedene Biotope und kleine Teiche liegen. Dazwischen ein Moosteppich, Trittsteine, damit man sich bewegen kann. Also dieser Garten wird als eine Kombination aus Landschaftsarchitektur und Landart beschrieben. Wie würden Sie diesen Garten beschreiben? Was hat Sie an diesem Garten so fasziniert?
Das Faszinierende ist, dass es Architektur ist, Landschaftsarchitektur, Kunst, und dass die Idee dabei ist, wie kann man Natur und Architektur, also etwas, was wir Menschen nicht wirklich geschaffen haben, sondern was da ist, und das, was wir Menschen machen können, Architektur, weil Ishigami wirklich versucht, Natur und Architektur miteinander so zu verbinden, dass man das selbst nicht als künstlich oder von außen hergestellt wahrnehmen kann. Die Wahrnehmung ist rein Natur, aber natürlich ist diese Natur gemacht, denn er hat ja den Wald, den wir sehen, von einem nahen Gelände, das dann als Platz für ein Hotel genutzt werden sollte, verpflanzt, umgepflanzt auf ein anderes Areal. Dazu muss man natürlich sehr viel Erde bewegen und sehr viel tun, auch sehr viel Künstliches tun, was also nicht Natur ist.
Das ist ja auch eine Frage, die man sich stellt angesichts dieses Projekts, ne? Also Sie haben es gesagt, also diese Bäume wurden umgepflanzt an einen anderen Ort. Das war, glaube ich, ein Reisfeld vorher, ne? Mit auch dem entsprechenden Bewässerungssystem. Ja. Nun hätte man natürlich sagen können, okay, das ist so aufwendig, das steht in keinem Verhältnis. Man könnte das ja auch tatsächlich roden und dann komplett neu pflanzen von Grund auf. Ja. Aber er wollte die alten Bäume erhalten. Warum?
Weil er so wenig wie möglich hinzufügen wollte. Also er wollte nicht das normale Programm von Landschaftsarchitekten machen, die ihre Bäume und ihre Pflanzen irgendwo holen und dann einsetzen, sondern er wollte das, was da war, auch nutzen. Also nichts Neues eigentlich schaffen, obwohl natürlich für die Teiche musste er ja Einfassungen machen. Also es ist schon eine ganze Menge Aufwand dabei.
Aber wo ist da die Grenze zwischen Natur und Kunst? Also auf der einen Seite eingreifen, um neue Natur zu schaffen, auf der anderen Seite aber eben auch Natur so zu akzeptieren, zu respektieren, wie sie ist, eben sie nicht zu roden in diesem Fall, die Bäume, sondern sie eben mitzunehmen. Also es ist ja auch eine gewisse Ambivalenz in diesem Projekt, oder?
Natürlich, natürlich. Sie haben das so beschrieben, wie man das normalerweise beschreiben würde. Auf der einen Seite haben wir das, was vorher war, und dann kommt der Architekt und pflanzt um. Das ist aber aufgelöst in einem Prozess, den wir natürlich auch rekonstruieren können. Dafür gibt es auch eine ganze Menge Bilder. Aber am Ende, das Resultat ist so, dass man die Differenz zwischen dem Vorher und Nachher, also den Prozess selber, gar nicht mehr wahrnehmen kann, sondern es ist dann so, als wäre es gewachsen.
Aber man weiß ja als Besucher, dass es eben nicht gewachsen ist. Also dieses Bewusstsein hat man ja. Mhm.
Das Bewusstsein hat man. Und dieses Bewusstsein ist auch wichtig, weil man daran sehen kann, es ist möglich, dass wir die Natur respektieren und trotzdem alles tun, was wir technisch können, um sie zu retten, um etwas daraus zu machen. Denn eigentlich hat er ja diesen Wald gerettet. Der wäre ja sonst abgeholzt worden.
Welche Details haben Sie auch da überzeugt als Jurymitglied? Da geht es ja auch sicherlich um bestimmte Lösungen, die interessant oder überzeugend waren?
Das, was mich persönlich am meisten überzeugt hat, war die Ästhetik. Es ist einfach etwas Schönes draus geworden. Man muss ja immer ganz ehrlich sein, dem ersten Wahrnehmungseindruck gegenüber, bevor man anfängt zu interpretieren. Und mein erster Wahrnehmungseindruck war, es ist einfach etwas Schönes. Es ist etwas Schönes geworden. Ich habe zwar einige meiner Kollegen aus der Jury waren dort, ich bin da nicht hingereist, Aber ich kann mir vorstellen, dass ich genauso überwältigt wäre von dem Ort selbst, wie ich von den Bildern überwältigt war. Und die Kollegen, die dort waren, die waren begeistert. Anders kann man es nicht sagen. Und dieser erste Eindruck, dieses Ästhetische, dieses auch subtil gemachte, diese Kombination aus Wasser, aus Reflexion des Lichts, aus dem Spiel der Blätter, reflektiert durch die Sonne, also das ist schon eine tolle Sache. Es lebt einfach. Es ist einfach ein Biotop, ein Garten.
Aber eingreifen in die Natur, um neue Natur zu schaffen, das ist ja nur auch etwas, was seit Jahrhunderten immer wieder passiert in der gesamten Garten- und Parkkultur, die wir Menschen nun mal geschaffen haben. Wie sollte das eigentlich heutzutage passieren in Zeiten von Klimawandel und Umweltzerstörung?
Ja, gerade da ist es ja bitter nötig, dass wir die Natur retten, da wo sie zerstört worden ist oder da wo sie zerstört wird, um nicht den Raubbau, den wir erleben, wo täglich mehrere Fußballfelder einbetoniert und zugekleistert werden mit Überbauung. Das kann ja so nicht weitergehen. Also ich höre die Nachrichten, jeden Monat werden hier in Bayern so und so viel Fußballfelder versiegelt, der Boden wird versiegelt. Natürlich verschwindet da nicht nur das Gras oder die Bäume, sondern es wächst da gar nichts mehr. Und ich glaube, dass das auf der ganzen Welt so ähnlich aussieht, in manchen Regionen stärker als in anderen. In Japan ganz besonders, weil die Westküste von Japan ist mehr oder weniger eine Millionenstadt, die in eine andere übergeht. Also ich denke mal, dass Shishigami sehr motiviert war, sich mit diesem Thema überhaupt zu beschäftigen.
Und könnte denn, es wird ja immer gesagt, könnte denn die Corona-Krise, die ja unser Leben komplett verlangsamt, die auch viele umweltzerstörerische Faktoren erst einmal zurückdrängt, etwas bringen tatsächlich für ein stärkeres Natur- und Umweltbewusstsein?
Das könnte schon so sein, da haben Sie völlig recht, Herr Walser. Es wäre denkbar, dass daraus ein neues Denken entsteht, aber wenn man Realist bleiben will, dann wird man wahrscheinlich annehmen, so wie Uwe Beck, das er kürzlich geschrieben hat, es wird wohl genauso weitergehen wie vorher, weil der Druck, den es gibt, der ja jetzt schon dazu führt, dass die ganzen Begrenzungen wieder gelockert werden, weil der Druck einfach zu groß ist, zur Normalität, zur sogenannten Normalität zurückzukehren, die ja eigentlich gar keine Normalität sein sollte, in vieler Hinsicht nicht.
Willem Vossenkohl, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Ja, ich danke Ihnen, Herr Balzer. Dankeschön.